D-Radio Wissen. Hörsaal. Der Podcast.
Mit Hans-Jürgen Bartsch, und der hat euch an diesem Wochenende Vorträge zur Zukunft von Radio und Fernsehen zusammengestellt. Ob beides überhaupt noch eine Zukunft hat, wir wissen's nicht. Was kommt am Ende aus dem raus, was so begonnen hat?
Achtung, Achtung, hier ist Berlin, Boxhaus.
Hier sind die Ultrakurzwellensender Berlin-Witzleben. Das Reichspostzentralamt überträgt Fernsehversuchssendungen.
Es gab nie mehr so hohe Zuwachszahlen, Zuwachsraten wie in diesem Sommer 1954.
Wir übertragen aus dem Bankdorfstadion in Bern das Endspiel um die Fußball-Weltmeisterschaft zwischen Deutschland und Ungarn.
Radio taucht eigentlich gar nicht mehr auf. Es ist alles ziemlich mit Bildern zugekleistert.
Digitalradio, Radio der Zukunft.
Was ganz gefährlich werden könnte für Radio, ist das iRadio von Apple.
Fernsehen ist heute über fast jede Gerät abspielbar. Der Fernsehapparat läuft in irgendeiner Ecke des Zimmers, während Sie ganz andere Dinge tun. In absehbarer Zeit wird der Durchschnittszuschauer des ZDF nicht mehr 61 Jahre sein, sondern 65 plus.
Die vernetzte schöne Welt, eben Digitalistan.
Nach dem Radio gestern nun also das Fernsehen. Professor Dietrich Leder vom Fachbereich Fernsehen Film an der Kunsthochschule für Medien in Köln hat am 28. April 2014 zu diesem Thema gesprochen. Und zwar auf der Frühjahrstagung des Vereins für Medieninformation und Mediendokumentation. Leder erinnert zunächst an die gute alte Schwarz-Weiß-Ära, als die Röhrenbildschirme noch den Konsum bestimmten, und landet gegen Ende bei HDTV 16:9, Dolby Surround und noch ganz anderen Hör- und Seherlebnissen. Das Ende des Fernsehens, Fragezeichen. Antworten darauf von Dietrich Leder.
Das Ende des Fernsehens, Fragezeichen. Scheint aktuell zu sein, die Taz hat damit aufgemacht, mit einem zerschlagenen Mattscheibe. Und man denkt da tatsächlich, jetzt ist wirklich das Ende des Fernsehens nah. Und dann folgten 4 Seiten umfänglicher Darstellungen, wie das neue Fernsehen auszusehen hat. Und darüber werden wir auch heute sprechen. Das heißt, Ende des Fernsehens mit dem Fragezeichen heißt, vielleicht über ein anderes Fernsehen heute zu sprechen. Diese Zukunftsbestimmung, was wird bis 2020 geschehen, in den nächsten 6 Jahren, verlangt aber zunächst gleichsam, und das ist, denke ich, auch für eine solche Tagung notwendig, eine Rückbesinnung auf das, wie es dazu kam, was wir heute haben. Sowohl bezogen auf das Fernsehen, wie auch dann das Internet als eine neue Verbreitungsform unterschiedlichster Inhalte und Formen. Das heißt, ich betätige mich zunächst als gleichsam Fernsehhistoriker, der an 4 Durchgangsstadien beschreibt, wie das Fernsehen sich als gesellschaftliche Institution über die Apparate, über ihre Nutzungsweisen und ihre Zuschauer verändert hat. Dann kommt eine kurze Gegenwartsbestimmung, ehe ich mich dann in 15 Punkten an einer Prognose wage. Beginne ich mit dem Rückblick. 22. März 1935, Eröffnung des regelmäßigen Fernsehprogrammbetriebes in Deutschland. Ein Datum, das ganz wichtig war. Warum? Weil Großbritannien, England ebenfalls längst schon Versuchsbetrieb von Fernsehen unternahm und man wollte unbedingt dieses Datum als erster für sich reklamieren. Die Veranstaltung selbst war ein peinliches Desaster. Unter anderem war ein wichtiger Redner nicht anwesend, er hatte schon dummerweise einen anderen Termin, also hatte man seine Rede auf Film aufgezeichnet und wollte die einspielen. Bei dieser Einspielung brach das System zusammen und man musste als erstes sagen, also das, was wir auf Film eingespeichert haben, können wir hier leider nicht abspielen. Auch waren die NS-Größen an dieser Veranstaltung nicht interessiert. Beispielsweise Propagandaminister Goebbels hatte anderes zu tun und er schickte noch nicht einmal seine Adjutanten dorthin. Aber mit einer großen Rede wurde der regelmäßige Fernsehprogrammbetrieb eröffnet, der ab diesem Datum die nächsten 2-3 Monate erst einmal an 3 Tagen der Woche stattfand. Und natürlich nur auf ganz wenigen Fernsehgeräten, die in der Regel im Besitze der Nomenklatur des NS-Staates und der führenden Funktionäre von Post- und Telekommunikationsfirmen, also sprich die Firmen, die dann die Geräte herstellten, vorhanden waren. Dann gab es einen Unterbruch von 3 Monaten, weil ein Feuer im zentralen Gebäude ausgebrochen war und die ganze Technik perdu. Wichtig an dieser Entstehungsphase ist aber Folgendes. Wer interessierte sich dafür, Fernsehen zu entwickeln? Man kann die Kombattanten ganz schnell benennen. Der erste Kombattant ist jemand, der dann sich auch nach dieser gleichsam Eröffnungsfeier sofort zu Wort meldet und gleichsam die Führungschaft, die Leitung des zukünftigen Programms Fernsehens an sich ziehen will. Und das ist der Kriegsminister gewesen. Moment, Kriegsminister? Tatsächlich ist Fernsehtechnik und Internettechnik heute immer primär und zentral forciert worden von militärischer Innovation und militärischer Planung. Man kann Fernsehen überhaupt nicht abkoppeln. Ich werde Ihnen dafür nachher 1 oder 2 weitere Belege geben. Der zweite große Interessenfaktor bei der Entstehung von Fernsehen ist die Elektroindustrie. Das heißt, die Industrie, die ahnte, dass Fernsehen nicht nur Apparaturen auf der Herstellerseite, sondern natürlich auf der Distributions- und auf der Empfängerseite benötigte. Das heißt also ein großes Reservoir potenzieller Kunden und jeweils verbunden mit zu planenden Innovationsschüben, die auf allen Seiten Produktion, Distribution und Empfang bis heute jeweils neue Geräte erfordern, wenn man denn einen neuen Standard durchsetzt. Ob das die steigende Zeilennorm von damals, 180 Zeilen am Anfang, bis dann heute zu HDTV ist, ob das die Einführung von Farbe, von Stereophonie, Videotext, Surround Sound oder das letzte Innovationsangebot, das ganz schnell in sich implodierte, Stereoskopie, also was man landläufig als 3D bezeichnet. Der dritte große Faktor, Institution, die an der Planung beteiligt war, war die Post. Die Post, die ja tatsächlich ein Monopol ganz lange auf den Transport von Informationen hatte und die auch schon im Hörfunk versuchte, entscheidend bis in die Inhalte vorzustoßen und die dann tatsächlich gegen die Planung des Rundfunks mit Fernsehen auch einen eigenen Versuchsbetrieb die ganze Zeit vorrätig hielt. Und nicht zuletzt, klar genannt mit dem Propagandaminister Goebbels, die Politik. Der NS-Staat, der über das Radio, das er 1933 an sich riss, ein Einflussinstrument sondergleichen besaß, das es exzessiv nutzte. 1936 bei den Olympischen Spielen kann dieses Fernsehen dann den ersten großen Erfolg feiern. Warum? Weil es den Leuten verdeutlicht hat, was Fernsehen nämlich sein kann. Es sitzen im Berliner Olympiastadion 100.000 Menschen, die bei dem Ereignis dabei sind, aber das Interesse ist weitaus größer als die 100.000. Und tatsächlich kann dieses Interesse gleichsam kann dem abgeholfen werden, dadurch, dass man live überträgt und das in einer gewissen Anzahl von sogenannten Fernsehstuben in Berlin. Die Details, die sehr spannend sind, was da schon tatsächlich Livebild war oder zeitversetztes Filmbild, erspare ich mir an dieser Stelle, ist aber gerade für die Vorstellung dessen, was man glaubt, live wahrzunehmen, eigentlich eine ganz spannende Unterscheidung, auf die ich Sie nun mal hier andeutungsweise hinweisen möchte. Man wollte tatsächlich ausgehend von Berlin 36 Fernsehen popularisieren. Es gab Pläne für einen Fernsehvolksempfänger, der dann ab 39 produziert werden sollte und der dem Radiovolksempfänger gleichgestellt werden sollte. Der Begriff Volksempfänger sagt, dass das Rundfunken, das heißt, dass eine Information an möglichst potenziell viele rundum ausgestrahlt wird, auch immer eine gewisse Autoritätsfunktion innewohnt. Einer spricht und alle hören zu. Der Führer spricht, das Volk gehorcht. Zu dieser Produktion kam es nicht. Warum? Klar, Kriegsausbruch, Kriegspläne waren ja schon länger bekannt. Und tatsächlich mussten dann auch die Ressourcen, die Röhren, die hergestellt wurden, aber auch die Apparate in den Kriegsprozess selbst eintreten. Zwar hat man den Versuchsbetrieb weiter durchlaufen lassen und hat ihn später modifiziert, darauf werde ich noch zu sprechen kommen. Aber zentral mussten beispielsweise Kameras, aber auch Kameraleute in den Kriegsdienst eintreten. Und einer der führenden Kameraleute, die 36 dieses Ikonoskop, die Live-Elektronikkamera bedient hatte, wanderte wohin? Er ging nach Peenemünde, wo er nämlich dann die Versuchsstarts der sogenannten V1 und V2 per elektronischer Kamera aufnahm, weil es natürlich zu gefährlich war, wenn man unmittelbar unter dem Startblock selber stand, weil die Raketen am Anfang reihenweise explodiert sind. Und tatsächlich ist dann die Kamera gleichsam eine Distanzwaffe, die erlaubt zu beobachten, was im Einzelfalle passiert. Derselbe Techniker war dann übrigens dabei, als es darum ging, die ersten Fernlenkwaffen zu entwickeln, wo mit Hilfe einer Fernsehoptik beispielsweise dann ein Flugkörper in ein Ziel gelenkt wird. Zweite Modifikation, Fernsehen selbst wird weggebracht ab 1941 von den Fernsehstuben hin in die Lazarette. Das heißt, die Soldaten, die von der Ostfront zurückkehren und zur Regeneration nach Berlin verbracht werden, dürfen Unterhaltungssendungen gucken. Interessant ist, dass in dieser Zeit der Anteil der Propaganda immer mehr abnimmt und der Anteil der Unterhaltungssendungen immer mehr zunimmt. Legendär ist die berühmte Wunschmusiksendung »Wir senden Frohsinn, wir spenden Freude«. Ein Titel übrigens, den man ja über manches Unterhaltungsfernsehprogramm heute noch setzen kann. Und mit dieser Art von Lazarettfernsehen hat man übrigens den Begriff des Zielgruppenfernsehens schon geprägt, bevor er überhaupt getroffen wurde oder erfunden wurde. Zielgruppe im doppelten Sinne des Wortes. Zum einen war tatsächlich diese Gruppe Ziel gewesen von gegnerischen Kugeln, Schrapnellen und so weiter. Und zum Zweiten war dieses Programm ausdrücklich nur für sie gedacht. Zweites historische Datum, 1. November 1954, offizieller Beginn des deutschen Fernsehens, veranstaltet durch die ARD und die beteiligten Sender Bayerischer Rundfunk, Hessischer Rundfunk, NWDR, also noch vor der Spaltung NDR-WDR, SDR, SWF und SFB. Die ARD, die, das muss man heute Studenten immer sagen, gegründet worden ist als Arbeitsgemeinschaft, also im Grunde studentisch, ja, also man setzt sich zusammen, um ein bisschen zusammen zu arbeiten, ist eigentlich erst durch das Fernsehen zu einer Institution geworden. Und tatsächlich ist diese Entwicklungsgeschichte, die vor allem der NWDR in Hamburg vorwärts getrieben hat und dem hier der Teil des WDR auch früh beteiligt war, etwas, was erst das Öffentlich-Rechtliche als gesamtgesellschaftliche, nationale, bezogen auf die Bundesrepublik Deutschland, Medium etabliert. Die Vorgeschichte, die zu der Gründung dieser öffentlich-rechtlichen Anstalten gehört, sind bis heute Fundament unserer Rundfunkordnung. Denn der erklärte Wille der Alliierten, der Westalliierten, gleichsam auch den Rundfunk zu nutzen zur Umerziehung dieser Nazi-Deutschen, gehört bis heute zur Struktur und zur Innenausstattung von ARD und ZDF beispielsweise, was zuletzt die Verfassungsrichter in ihrem Urteil gegen die Besetzung der ZDF-Gremien ja dann auch mal laut artikuliert haben. Die Geschichte, wie es dann zu der Gründung dieser Sender kam bis zu dieser bizarren Erscheinung von Radio Bremen, das ja nur gegründet worden ist, weil die Amerikaner, die föderal strukturiert vorgingen und in jedem gleichsam einzelnen Bundesland eine eigene Rundfunkanstalt errichteten. Die Briten haben ein zentrales Radio gegründet, nämlich den NWDR, der in dem gesamten Flächengebiet zuständig war. Und die Amerikaner hatten den Wunsch gehabt, einen Seehafen in ihrem Besatzungsgebiet zu haben. Und das war dann Bremen und Bremerhaven natürlich. Und folglich errichteten sie ein eigenes Radio. Und das war dann Radio Bremen. Und so haben wir immer noch einen eigenständigen Sender, Radio Bremen, weil die Alliierten mal eines Tages einen Seehafen haben wollten und sendet noch bis heute. Dieses Fernsehen, das da etabliert wird 1954, hat übrigens eine Reihe von Parallelen zu dem Versuchsbetrieb ab 35. Das ist durch die Personen natürlich verbürgt, die man dann reaktiviert hatte. Das liegt aber auch daran, dass das Programmschema, das man dann von 35 bis 39 entwickelte, dem heutigen einigermaßen ähnelt. Mit Information, mit Unterhaltung und natürlich auch schon damals Sport. Populär wurde das Fernsehen dann durch die Fußballweltmeisterschaft 1954. Es gab nie mehr so hohe Zuwachszahlen, Zuwachsraten wie in diesem Sommer 1954. Noch gucken die Leute Public Viewing, das heißt in Kneipen und vor Radiogeschäften, aber spätestens bei dem Gedränge dort wächst, anders als heute, der Wunsch nach einem eigenen Fernsehapparat. Die Geschichte, die dann weitergeht, ist eine Erfolgsgeschichte, die allerdings immer wieder durch neue Eingriffe der vorhin benannten Einflussfaktoren. Die Politik ist jetzt eine demokratische, demokratisch legitimierte, demokratisch kontrollierte, auch verändert werden soll. Also sehr früh werden Leute aktiv, die jetzt sagen, mit einem Fernsehprogramm kommen wir nicht aus, lassen uns ein zweites gründen. Da verbinden sich auf einmal die Interessen von Medienhäusern mit denen der Politik. Adenauer, der mit dem öffentlich-rechtlichen Fernsehen, im deutschen Fernsehen unzufrieden war. Und so gibt es die Idee, ein zweites Fernsehprogramm zu organisieren, das Privatwirtschaft organisiert sein soll, verfasst sein soll und gleichzeitig im hohen Maße von der Politik kontrolliert. Dem setzen dann die Richter, wie Sie wissen, 1961 gleichsam einen Riegel vor, eine richtige Ohrfeige für die Bundesregierung. Man erklärt und erinnert sie daran, dass zum Beispiel Hörfunk Ländersache ist und damit die Bundesregierung eigentlich damit nichts zu tun haben kann. Und zweitens, dass in Zeiten von knappen Ressourcen, und das war damals die knappe Ressource, war die Distribution über terrestrische Ausstrahlung, über die UKW-Frequenzen, in Zeiten knapper Ressourcen primäres, gleichsam Vorrecht, ein öffentlich-rechtliches Medium hat und nicht ein privatwirtschaftliches. Das gilt dann bis eigentlich in die 80er Jahre hinein, als man auf einmal dann ein paar Frequenzen entdeckte, die dann doch frei waren und mit denen man dann im Grunde den Startschuss gab für eine erfolgreiche Entwicklung des privatwirtschaftlichen Fernsehens. Fernsehen hat dann nach Gründung des ZDF und mit der Etablierung der dritten Programme Mitte der 60er Jahre einen enormen Zuwachs gewonnen. Es wurde zu einem gesellschaftlichen Leitmedium. Es hat tatsächliche Bildungsnivellierung angestoßen, wenn man mal die Programme liest, die Angebote liest, die gerade die dritten Programme in den 60er und 70er Jahren etabliert haben. Hier, das WDR-Fernsehen hatte an der Struktur, die hieß Montagsliteratur, Dienstagsmusik, Mittwochsfilm, Donnerstag bildende Kunst. Ja, und widmete sich dann wirklich im Hauptabend ausschließlich diesen Künsten. Aber auch das, was die Gesellschaft durch das Fernsehen lernte, indem man beispielsweise sich selbst als Gesellschaft beobachtet in dokumentarischen Bildern. Das geht bis in Kleinigkeiten. Wenn Sie mal Dokumentarfilme aus den Archiven betrachten dürfen aus Anfang der 60er Jahre und sie mit heutigen Bildern vergleichen, bemerken Sie, dass die Menschen damals noch nicht gewohnt waren, beispielsweise gefilmt zu werden. Das hat ihre Körperhaltung verändert, dass sie heute wissen, dass sie gefilmt werden. Das hat ihr Bewusstsein für Mode und für Kleidung verändert. Und es hat beispielsweise dazu geführt, dass die ganze Zahntechnikindustrie einen enormen Boom gemacht hat, weil in der Großaufnahme man wirklich schlechte Zähne gut sieht. Ja? Das heißt, diese Selbstbeobachtung von Gesellschaft, die wir heute gewohnt sind, mit all den Nachteilen, die das Ganze auch hat, dass man tatsächlich jederzeit in ein Fernsehbild geraten kann und dann eben nicht mehr aus ihm herausgenommen werden kann, das hat unser Bewusstsein im hohen Maße geprägt. Noch ist Fernsehen eine Tätigkeit, konzentriert bei einer Sendung bleiben. Als man das ZDF etablierte, musste man sowieso erstmal einen eigenen Apparat kaufen, der auch diese neuen Frequenzen empfangen konnte. Und wenn man eine Programmänderung vornehmen wollte, musste einer aufstehen, zum Gerät gehen, dabei natürlich dummerweise vor dem Gerät stehend, also den Blick für die anderen Betrachter verdeckend und an einer Rändelschraube so lange drehen, bis man halbwegs genau nun den anderen Sender eingestellt hatte. Also eine konzentrierte Tätigkeit, fast ein wenig Demut, eine Abhängigkeit von dem, was lineares Programm heißt. Das veränderte sich schon mit der Erfindung der Fernbedienung 1975. Und natürlich dem Zuwachs auch der dritten Programme. Hier in Köln konnte man damals dann vier Programme empfangen. Und da begann eigentlich das, was man dann Zapping nannte. Das heißt, man schaltete durch diese Programme auch unter anderem, um die Werbung vielleicht auch zu vermeiden. Gleichzeitig ab 1980 startet das, was man als private Programmplanung bezeichnen kann. Es werden entwickelt Videoaufzeichnungssysteme für den Heimmarkt. Interessanterweise setzt sich da nicht das Beste durch, übrigens bezeichnend für die gesamten technischen Entwicklungen im Medienbereich, nämlich nicht Betamax, sondern es setzt sich das durch, das nachher die schärfste Software zu bieten hat, nämlich das VHS gewesen, auf das sich die amerikanischen Pornoproduzenten verständigt hatten. Und mit dem VHS-Band war es jetzt möglich, notwendig, man war in der Lage, sich vom Programm zu emanzipieren. Das heißt, man musste nicht die Sendung um die Zeit sehen, wann sie ausgestrahlt wurde, sondern man konnte sie aufzeichnen und zeitversetzt wahrnehmen. 2. Januar 1984, angedeutet, auch politisch gewollt, Sendestart des deutschsprachigen Programms von RTL Plus. Sat.1 folgt unter diesem Titel Sat.1 ein Jahr später. Politisch gewollt, warum? Weil dieses Fernsehen der 60er und 70er Jahre gleichsam auch einen Endautoritätseffekt hatte. Politiker wurden kleiner im Fernsehen. Auch die berühmte Frage, warum bei Goebbels zum Beispiel in seinen von ihm ja selbst geschriebenen Tagebüchern. So viel Gemeinheit an Grund- und Jahrgeschichte muss sein. Das Wort Fernsehen kaum vorkommt. Josef Goebbels war ein begeisterter Kinogänger und Sie wissen, wie viele Starlets er gerne gehabt hat oder auch gehabt hat. Aber Fernsehen gibt es, glaube ich, an 5 oder 6 Stellen wird es erwähnt. Und meine Vorstellung war immer die, dass tatsächlich die berühmten Hitlerreden, die Radioansprachen, die diversen Reden von Goebbels, die ja alle dokumentiert sind, im Fernsehen auf eine bestimmte Art und Weise lächerlich würden. Das Fernsehen macht Große kleiner und Kleine vielleicht auch größer. Und dieser Autoritätsverlust ist etwas gewesen, was für diese bundesrepublikanische Gesellschaft heilsam war und gleichsam aber natürlich die Autoritäten verschreckte. Und weil natürlich etwas Absurdes drinsteckte, dieses Medium, das die Autoritäten klein machte, machte sich selbst zur Autorität. Und so ist das wahre Motiv dann der Zulassung auch von privatem Fernsehen, neben natürlich dem Interesse beispielsweise dann der jeweiligen, bei der Gründung dieser Sender beteiligten Firmen, auch etwas, was der Weyrich, Dieter Weyrich, spätere Intendant der Deutschen Welle, als medienpolitischer Sprecher mit dem sehr komplizierten Wort ausgedrückt hat, der Entautorisierung des Fernsehens. Durch die Vervielfachung von Fernsehangeboten sollte das Fernsehen als eindeutig auf einige wenige Sender konzentrierte Medium nivelliert werden. Und tatsächlich ist das auch ein Effekt, der dann eintrat. Dann, wenn viele sprechen, hören auch viele vielen zu und nicht mehr nur vielleicht einer oder zwei Sendungen. Dass die Konservativen in der CDU/CSU dann ganz entsetzt waren, was das private Fernsehen brachte, was ich mal auf den Begriff gebracht habe, Sex and Crime und Stefan Aust, das hatte nichts mit dem zu tun, was eigentlich medienpolitisch nämlich gewollt war, eben den Autoritätsverlust. Diese Vervielfachung, die dann eintrat im Laufe der 80er Jahre, war begrenzt eine Fiktion. In kürzester Zeit hatten sich gleichsam Angebotsvielfalt reduziert auf letzten Endes diese zwei großen Mediengruppen, die auch heute noch das Fernsehen, das private Fernsehen bestimmen. Das ist auf der einen Seite das von Bertelsmann dominierte Konglomerat der RTL Group und auf der anderen Seite die Pro7 Sat1 Media AG, die damals im Besitz von Leo Kirch war. Aber die Vervielfachung der Kanäle hat dazu geführt, nicht nur, dass das Fernsehen an Autorität verlor, sondern dass der Zuschauer mit der Fernbedienung in der Hand jetzt, wenn er wollte, wenn sie wollte, 15 Minuten lang gucken konnte, dass nichts Vernünftiges lief. So lange dauert das ungefähr, um dann die analogen 30 bis 40 Kanäle, die per Kabel zu empfangen waren, durchzuschalten. Parallel nämlich mit der Etablierung von privaten Fernsehen hatte und um ihre Durchsetzung bemüht, hatte die Bundesregierung mit einem hohen, milliardenschweren Investitionsaufwand die Bundesrepublik verkabelt. Das heißt, die Verkabelung haben wir Bundesbürger über Steuern bezahlt. Als die Post aufgespalten wurde in die klassische Post und in die Telekom, die Telekommunikationseinrichtungen, hat die Telekom dieses Kabelnetz als privater Anbieter verkauft für sehr viel Geld und hat gleichsam das von den Steuerzahlern errichtete Netz an Kabelsystemen dann an den Meistbietenden veräußert. Und wie wir heute wissen, ist das ein amerikanischer Anbieter, der heute fast monopolartig über die Kabelnetze bestimmt und diese dominiert. Ein kleiner Nebenaspekt dessen, wie Interessen im Fernsehen zusammenspielen und welche Interessen sich letztendlich dann auch durchsetzen. Am 8. April 2002, mein vierter und letzter historischer Punkt, kommt es zum Insolvenzantrag der Kirchgruppe. Sie ist überschuldet. Die Zahlen schwanken zwischen 6,5 Milliarden und 7 Milliarden Euro. Daran muss man erinnern, wenn man zurzeit die Berichterstattung verfolgt hat um den Prozess von Kircherben gegen die Deutsche Bank. Da erscheint es ja fast so, als wenn die Aussage des Bankers Breuer in New York, dass die Kirchgruppe nicht mehr gleichsam für weitere Kredite tauglich wäre, zur Insolvenz geführt hätte. Die hat vielleicht die Insolvenz beschleunigt. Und dass der Breuer Interessen seiner Bank vertrat und möglicherweise auch noch Interesse an anderer. Es gibt ja dieses legendäre Hintergrundgespräch mit Gerhard Schröder und anderen Beteiligten der Medienbranche. Das ist richtig. Aber insolvent ist der Laden gegangen, weil er heillos überschuldet war. Und wieso hat er sich überschuldet? Weil Leo Kirch versucht hat, Monopole zu errichten. Auf dem Sportsektor, wenn Sie sich erinnern, damals hatte er die Bundesliga-Rechte für Premiere, seinen Pay-TV-Kanal, dem er mittlerweile allein gehörte. Und um das durchzusetzen, hat er dann die freie Berichterstattung, die damals bei Sat.1 ranlag, auf die Zeit nach 20 Uhr verschoben. Man sollte Sky, also früher Premiere, kaufen müssen. Doch das hat sich der Kunde nicht einreden lassen. Es gab so lange Proteste, bis dann Sat.1 die Fußballberichterstattung auf den Termin vorgezogen hat, wo sie seitdem dann auch bei der Sportschau stattfindet. Kirch hatte sich verspekuliert und ist Konkurs gegangen. Die Folge war, dass dieses Konglomerat an Sendern zerschlagen wurde. Der Pay-TV-Sender Premiere wurde über mehrere Institutionen mittlerweile von einem Global Player gekauft, das ist Rupert Murdoch. Und tatsächlich gelingt es diesem Pay-TV-Sender heute langsam schwarze Zahlen zu schreiben. Ich habe in den 90er Jahren mal einen Satz geschrieben, Premiere schiebt den Break-Even-Point vor sich her wie ein Schiff der Bugwelle. Das heißt, er reicht eigentlich nicht den Break-Even-Point, weil jede Investition natürlich die Investitionssumme, die einzuspielen ist, größer macht. Das scheint aber jetzt zu gelingen und das hat aber auch etwas mit der Gegenwartsbestimmung zu tun, auf die ich jetzt gleich kommen werde. Die zweite Agglomeration, die RTL Group, peu à peu gleichsam ist die von Bertelsmann übernommen worden, auch mit spannenden Nebengeschichten, die aber hier nicht zur Sache gehören. Interessant ist, dass beide Institutionen, das heißt die ProSiebenSat.1 Media AG auf der einen Seite und auf der anderen Seite die RTL Group, durch ihre Besitzer in ökonomische Schwierigkeiten gerieten. Und diese ökonomischen Schwierigkeiten führten dazu, dass die Gesellschaft enorme Geldmittel aus diesen Unternehmen herausgezogen haben. Bei ProSiebenSat.1 waren das sogenannte Investorengruppen, die gleichsam dem Unternehmen die Kosten des Erwerbs selbst aufgelastet haben. Und im Falle von Bertelsmann war es so, dass dringend ein Bankier aus Brüssel ausgezahlt werden musste, der Anteile an Bertelsmann erworben hatte. Das sind Summen, ich würde mal schätzen, bei beiden Unternehmen, die liegt ca. 5 bis 7 Milliarden Euro in den 2000er Jahren erforderlich machten, die jetzt eben von diesen Anteilseignern aus ihren Fernsehsendern herausgenommen wurden. Ein Teil der Stagnation von Fernsehprogrammen, gerade der privaten Anbieter, erklärt sich aus diesem enormen ökonomischen Druck. In derselben Phase kommt es zur Digitalisierung. Es kommt hinzu die DVD, die jetzt den großen Vorteil hat, im Gegensatz zur VHS, dass Sie in ihr noch viel stärker so lesen können, wie Sie ein Buch lesen können. Sie können viel mehr stoppen, Sie können viel schneller vor- und zurückfahren. Sie können framegenau, also zeilengenau, die Filme betrachten. Es kommt der Wandel zu dem neuen Format 16:9. Übrigens mediengeschichtlich ist 16:9 nicht unbedingt sinnvoller als 4:3. Aber es war natürlich notwendig, damit wir uns neue Fernsehgeräte kaufen. Und natürlich ist das für Fußball attraktiver, weil Fußball ist eine 16:9 Sportart. Andere Sportarten haben da eher mit Probleme, aber sie spielen nicht so eine große Rolle. Und filmgeschichtlich gibt es eine Reihe von Filmen, die in 4:3 weitaus besser und attraktiver sind als in 16:9. Stanley Kubrick zum Beispiel hat seinen letzten Film in 4:3 gedreht und hat auch verfügt, dass die auf der DVD nur in 4:3 reproduziert werden. Hat auch durchsetzen können, auch seine Nachfahren, mit Ausnahme des US-Marktes. Da ist sie wieder auf 16:9 hochgerechnet worden. Das soll erinnern daran, dass eben diese technischen Entwicklungen nicht, wie wir immer glauben, gleichsam das Beste oder das, was sich als solidest herausstellte, nach vorne bringt. Die Mediengeschichte kennt eine Fülle von katastrophalen Nebenwegen, wo man erst später herausbekam, wie katastrophal das ist. Ich will nur ein paar Beispiele erinnern. Unglaublich viel Geld ist geflossen in die Entwicklung von analogen HDTV. Da hat man in Oberhausen extra ein Labor errichtet. Das ist, glaube ich, 100 Millionen sind da verschwunden. Zu einem Zeitpunkt, als die Japaner schon an der Digitalisierung von HDTV saßen und arbeiteten. Erinnern Sie sich, wenn man noch ein altes Radio sitzt. Ich habe noch ein Radio, da steht noch DRS drauf. Das war der erste Versuch, Radio zu digitalisieren. Wer erinnert sich an DAB ohne Plus? Ja. Das könnte man auf Kamerasysteme und so weiter noch weiter fortsetzen. Also die Archivare hier im Haus wissen, was sie alles archivieren müssen, auf wie viele unterschiedlichen Apparaturen dort gefertigt worden ist und wo sie heute die Apparaturen vorrätig halten müssen, damit die einzelnen Bänder beispielsweise abgespielt werden können. Zweiter Hauptpunkt, Gegenwartsbeschreibung. Fülle von Punkten sind angesprochen worden. Heute ist Fernsehen viel mehr als das, was es vor 60 bzw. 80 Jahren war. Fernsehen ist heute über fast jede Gerät abspielbar, vom Telefon über die große Tapete oder das Großbild, das in Ihrem Wohnzimmer hängt, über den Computer oder ein Tablet. Wir haben diverse Distributionswege, nicht mehr nur terrestrisch beispielsweise, sondern neben der Terrestrik haben wir die Satelliten und die vorhin angesprochene Breitbandverkabelung. Wir haben aber auch die Möglichkeit, über Satellitentelefonie Fernsehen zu empfangen. Und natürlich auch über das Festnetztelefonie, dann über auch ebenfalls das Internet. Mit dieser Vervielfachung der Empfangsmöglichkeiten hat sich auch die Haltung vervielfacht, die wir dem Fernsehen gegenüber einnehmen. Fernsehen ist heute stellenweise bereits das Begleitmedium geworden, das der Hörfunk in den 80er Jahren wurde. Der Fernsehapparat läuft in irgendeiner Ecke des Zimmers oder auf irgendeinem kleinen Bildschirm innerhalb des großen Bildschirms, während Sie ganz andere Dinge tun. Sie reagieren dann auf bestimmte optische oder akustische Reize und Ihr Blick fokussiert sich, konzentriert sich auf das Fernsehbild, um dann wieder Minuten später wegzuschweifen. Es gibt das alleine konzentrierte Sehen, es gibt das familiäre Sehen, es gibt das neue gesellschaftliche Sehen, im Grunde wieder wie in einer Fernsehstube, wenn sich mehrere Leute treffen beispielsweise, um dann die Spiele der Champions League zu gucken, weil nur einer ein Abonnement des Hauses Murdoch Sky hat. Und es gibt mit Public Viewing, diesem neuen deutschen, englischen Begriff, dann so etwas wieder wie die Massenbegeisterung, die vielleicht 36 bei der Übertragung der Olympischen Sommerspiele vorgeherrscht hat. Auch die Geschwindigkeit, mit der wir gucken, die Nervosität, mit der wir Programm wahrnehmen, ist gewachsen. Es ist heute vielleicht nicht mehr das Zapping, dass man da wirklich durchschaltet, wenn Sie einen Satellitenempfänger haben oder auch ein digitales Kabel, dann wissen Sie, wie unendlich lange Zeit Sie heute brauchen, um diese Strecke zu absolvieren, um mitzubekommen, dass da nichts Vernünftiges läuft. Aber wir springen zwischen Programmen hin und her, die wir kennen. Wir wechseln zwischen einer Serie und dem Tatort ab, wenn etwas länglich, 4 Minuten in einem Grundsatzreferat, die Geschichte erklärt werden muss. In einem filmisch übrigens sehr attraktiven Tatort, aber im Innenring gab es eine Geschichte, wo 4 Minuten lang das, was bisher geschehen ist, erzählt werden musste. Wir haben diesen diversen Abspielstationen, diesen diversen Distributionswegen, diversen Haltungen, die wir einnehmen, auch diverse Angebote. Neben den klassischen Vollprogrammen, den Zielgruppen und Themenkanälen, den regionalen Programmen, zu denen die dritten Programme heute geworden sind, sind das die Mediatheken der Sender, in denen dann kostenfrei innerhalb von 7 Tagen das Programm nochmal zu beliebig jederzeit nachgesehen werden kann. Es sei denn, es gibt Jugendschutzgründe wie bei dem Tatort, den können Sie dann erst ab 20 Uhr sehen. Sie haben dann die kostenpflichtigen Angebote von Video on Demand, sei es im Einzelabruf, relativ selten, oder auch im Abonnement. Das heißt, Sie zahlen genauso wie beim PTV dafür, um eine bestimmte Anzahl, nein, unendlich viele dieser Angebote, die die Plattformen haben, dann sich zu jeder Zeit, die Sie selber planen, anschauen können. Und Sie haben mit YouTube und anderen Kanälen auf einmal audiovisuelle Angebote, die vollkommen frei, so scheint es, organisiert sind, in ganz neuen, unterschiedlichen Kanälen, die überraschend schnell erfolgreich und auch wieder erfolglos werden, in denen dann tatsächlich die Zuschauer ihre eigenen Videos tendenziell hochladen können oder aber eben anderes Material wiederfinden können. Dieses Fernsehen, so wie es heute existiert, auch in der Teilung des Marktes, man kann heute von einer Viertelung des Marktes sprechen, öffentlich-rechtlich 50%, Pro7, Sat1 Media AG und RTL zusammen auch 50%. Diese Teilung des Marktes scheint jetzt bedroht zu werden durch etwas, was Netflix heißt. Netflix ist ursprünglich ein DVD-Versender gewesen in den USA, der dann anfing, ein eigenes Streaming-Angebot als Video on Demand über Subskription, also Abonnement, anzubieten und damit extrem erfolgreich ist. Es gibt das Gerücht, dass sie ab Herbst in Deutschland aktiv werden. In Holland sind sie seit letzten Sommer präsent. Das kostet ungefähr 7,99 Euro im Monat, zu dem sie dann eben aus den Angeboten von Netflix diese Filme und vor allem Serien auswählen können, die ihnen dann in dem jeweiligen Moment attraktiv erscheinen. Besonders ist bei Netflix im Gegensatz zu anderen schon existierenden Videoplattformen wie WatchEver oder Maxdome oder Amazon oder auch iTunes, dass sie gezielt für ihre Plattform produzieren. House of Cards war der große Hit. Verblüffend daran ist nur, dass House of Cards ein Remake ist, ein US-amerikanisches Remake einer englischen Serie, das eins, soweit ich mich erinnere, in den ARD-Programmen lief. Mit House of Cards hat Netflix gesagt, du musst gleichsam uns abonnieren, um das neue Fernsehen zu sehen. Tatsächlich ist, und damit kommen wir zur Zukunftsbestimmung in knapp 15 Punkten, ist das, was Netflix präsentieren wird in Deutschland, tatsächlich eine Gefahr? Aber für wen? Zunächst ganz klar für den Markt, der durch Netflix und die anderen ausgetrocknet wird. Das ist der DVD-Markt. Wieso noch einen Festträger kaufen, wenn ich gleichsam on demand mir jedes angucken kann? Ich brauche keinen Platz mehr. Ich muss mir auch nicht merken, in welcher DVD-Hülle welcher Film steckt. Und Sie müssen sich noch niemals merken, was in dem Film gewesen ist, weil Sie das ja in den Kurzbeschreibungen auch noch mal niedergelegt finden. Das heißt, der DVD-Markt, das ist die erste These, wird erodieren. Zweitens, es wird auf dem VOD-Markt, also mit den Konkurrenten, die ich vorhin genannt habe, zu einer großen Marktbereinigung kommen. Neben Netflix behaupte ich, werden nur Global Player wie Amazon oder auch iTunes genau dann überleben, wenn sie selber Programm generieren und nicht nur Programm verwalten. Drittens, Netflix wird enormen Druck auf Pay-TV ausüben in Deutschland, wie es das schon in den USA tat. Netflix hat HBO, also den Abonnementsender mit einer hohen Qualität, extrem unter Druck gesetzt. Es gibt dort einen Wettbewerb, von dem ich nicht sicher bin, ob ihn tatsächlich dann auch HBO überleben wird. In Deutschland heißt das, Sky wird produzieren müssen, was sie auch durch Fehlentscheidung des Hauses Kirch ganz lange nicht getan haben. Vierter Unterpunkt, Netflix wird Auswirkungen haben auf das öffentlich-rechtliche Fernsehen und das private Fernsehen. Warum? Der Alterungsprozess dieser Vollprogramme wird weiter zunehmen. Denn die jüngeren Zuschauer sind die, die VOD wahrnehmen in einem viel höheren Maße. Das heißt, dort wird dann die VOD-Nutzung, die Nutzung des öffentlich-rechtlichen und des privaten Vollprogramms gleichsam ersetzen. In absehbarer Zeit wird der Durchschnittszuschauer des ZDF nicht mehr 61 Jahre sein, sondern 65 plus. Zweiter Punkt, Hauptpunkt. Man nennt diese Art von individuellem Programmieren non-lineares Programm. Das heißt, ich bin nicht gekoppelt und gezwungen, der Zeitplanung von öffentlich-rechtlichen und privatwirtschaftlichen Fernsehplanern zu folgen. Ich programmiere mich selbst. Das ist attraktiv. Verlangt aber tatsächlich gewisse Kompetenzen, das heißt Orientierungskompetenz, Kenntnisse des Marktes, auch Kenntnisse im Umgang mit Suchmaschinen etc. pp. Deshalb ist es, glaube ich, im höheren Maße attraktiv für diejenigen, die mit diesen Apparaturen schon große Erfahrungen gemacht haben. Das ist die jüngere Generation. Ich glaube drittens, dass die klassischen erfolgreichen Marken des etablierten Fernsehens durch die Mediatheken und durch die VODs profitieren werden. Wir haben ja derzeit die Absurdität der 7-Tage-Regelung. Wenn Sie erfolgreiche, gute ZDF-Serien sehen wollen, wie Kriminaldauerdienst, finden Sie den nicht beim ZDF, sondern finden ihn beispielsweise dann bei Watch Ever, dem VOD-Portal von Vivendi. Das heißt, in der Summe, und da werden die Fernsehsender dazu übergehen, addieren, man wird addieren, die Zuschauerzahl, die die GfK bei klassischen Ausstrahlungen misst. Man wird addieren das, was über das zeitversetzte Aufzeichnen, über Festplattenrekorder wahrgenommen wird. Man wird dazu addieren das, was über die Mediatheken abgerufen wird. Man wird wahrscheinlich mittelfristig sogar das addieren, was dann über solche Videoplattformen noch abgerufen wird. Bestes Beispiel ist der Tatort, der längst auf all diesen Plattformen präsent ist. Viertens, diese gleichsam abgeschwächte Gefahr steht eine andere Gefahr gegenüber durch die Veränderung, die Annäherung oder die Etablierung von Fernsehen durch das Distributionsmedium Internet. Es wird nämlich dessen Hysterisierung übernehmen. Hysterisierung meint ja beispielsweise, dass bei Spiegel Online ein Wechsel der Schlagzeilenzahl hat von, glaube ich, durchschnittlich alle 60 Minuten eine neue Schlagzeile. Die Frage ist, wie lange man das durchhalten kann und zu was es führen wird, wenn, sagen wir, diese Zahl, also die Schlagzahl der Schlagzeilen, noch weiter erhöht wird. Ich glaube sogar mittelfristig, dass das etwas ist, von dem das klassische Fernsehen profitieren wird. Die neueste Errungenschaft fast auf allen Internetportalen der Tageszeitung sind ja die sogenannten Live-Ticker. Wissen wir, was ein Live-Ticker ist? Das heißt, da beschreibt ein Fernsehredakteur das, was er auf seinem Sky-Fernseher sieht, für die, die kein Sky haben. Also wenn überhaupt es eine Bedürfnisweckung gibt für Sky, dann sind es solche Live-Ticker. Ja? Oder auch Servus TV, wenn beispielsweise die Kölner Haie sehen wollte, am Kölner Stadtanzeiger ging und dann wurde man aber nicht vom Kölner Stadtanzeiger bedient, sondern von express.de, wurde man umgeleitet und dann fand man genau das, was der bei Servus TV auch gesehen hat. Das heißt, diese Ereignismaschinerie braucht dann doch noch den Attraktor beispielsweise des Fernsehens und profitiert von dem. Und deshalb wird eine Aufgabe sein, des klassischen Fernsehens über die Ereignisprogrammierung und die Ereignisschaffung weiterhin daran zu erinnern, welche hohe Attraktion das Live-Medium-Fernsehen vor allem hat. Insgesamt wird natürlich diese jetzt zunehmende Vervielfachung neben den klassischen vielen Programmen und Sendern, die ich vorhin erwähnt habe, jetzt auch noch die diversen Plattformen im Internet, zu einer weiteren Fragmentierung von Öffentlichkeit führen. Wie die sich orientieren, nach welchen Themen, Kulturen, Subkulturen, Sprachen, Sportarten etc. pp., wird spannend zu verfolgen sein. Woran ich allerdings nicht glaube, ist das, was ARD und ZDF beschlossen haben, dass man beispielsweise dieser Fragmentierung durch die Gründung eines Jugendkanals einen Profit ziehen könnte. Jugendliche interessieren sich für das, was Erwachsene als jugendlich ausgeben, nie. Ja, das heißt, ich provoziere hier vielleicht ein wenig, ich sage, dass dieser Jugendkanal von ARD und ZDF das Durchschnittsalter des ZDF-Zuschauers erreichen wird, was es übrigens auch schon mal gab. Das ZDF hat mal in den 90er Jahren nachmittags eine Sendung erfunden, wo die neue Computerspiele-Generation bedient werden sollte. Die Sendung hat man am halben Jahr eingestellt. Sie hatte einen Anteil von 3% und hatte einen höheren Altersdurchschnitt als das klassische ZDF-Programm. Man vermutet, dass die wenigen Zuschauer da eingeschlafen waren. Sechster Punkt. Ich glaube an etwas von nonlinearem Fernsehen nicht ganz. Das ist das, was Sie alle kennen, wenn Sie eine Suchmaschine wie Google benutzen, was Sie kennen, wenn Sie bei Amazon einkaufen. Das sind die Algorithmen, mit denen Ihren Daten hochgerechnet werden zu möglichen Angeboten, die man Ihnen unterbreitet. Grundsätzlich das, was Amazon glaubt, was ich kaufen möchte, will ich nie kaufen. Warum? Weil es etwas hochrechnet, was traditional ist. Das heißt, wenn ich einmal Krimi gekauft habe, dann bin ich immer Kunde für Krimi. Aber mir ist nicht immer nach Krimi. Dasselbe passiert mit den Suchmaschinen, in denen tatsächlich ja dann auch Dinge gespeichert werden, die sie da schon mal eingegeben haben. Das heißt, diese scheinbare Annäherung an ihren Geschmack, an ihr Interesse, ist eines, das mittelfristig, glaube ich, schief geht. Denn das Große und das Tolle, beispielsweise in einer Bibliothek, in einer Buchhandlung, in einem Schallplattenladen oder auch in einer DVD-Sammlung ist ja, dass man über etwas stolpert, was man nämlich noch nicht kennt. Siebtens, was darin nämlich auch steckt und was bislang noch nicht galt, ist, dass all diese Unternehmer wissen, was sie sich angeschaut haben. Überlegen Sie mal, der WDR wüsste alles das, was sie im letzten Jahr im WDR-Fernsehen gesehen haben. Ja, was das über Ihr Persönlichkeitsprofil sagt. Das ist allerdings auf diesen Plattformen gespeichert. Ja, übrigens gilt natürlich nicht für Sie auch das, was mancher dann auf den Pornoplattformen sich anschaut, sodass man auf den Gedanken kommen könnte, das, was dort gespeichert ist, sagt viel mehr über Ihr Unbewusstes aus, als das, was jeder Analytiker aus Ihnen dann herauslesen kann. Achtens, und da knüpfe ich nochmal an eine Erfahrung, die manche dann am Anfang des Jahres gemacht haben, als auf einmal die Meldung rumging, dass hier das Kölner Landgericht zugelassen hat, dass IP-Adressen herausgegeben werden von Nutzern einer bestimmten Pornoplattform. Das war reinste Idiotie von hochehrenwerten Richtern, die keine Ahnung hatten, was Streaming bedeutet und dass das überhaupt noch nicht illegal wäre, selbst wenn das da illegal deponiert worden sein könnte, wo der Kläger behauptete, ihm gehören die Rechte an diesem Pornofilmchen. Es weist darauf hin, dass wir vor einer weiteren Verkomplizierung der rechtlichen Lagen stehen. Auf der Ebene des Persönlichkeitsrechts, auf der Ebene der Nutzungsrechte, auf der Leistungsschutzrechtsebene, etc. pp. Der Nutzer ist da heillos verwirrt. Das heißt, diese Verwirrung, die die Richter beim Landgericht, als sie diese IP-Adressen freigaben, waltete, ist eigentlich die Irritation, die jeder von uns tagtäglich hat. Ist das legal? Ist das legal, was ich da schaue? Neuntens, in dieser Aufspaltung von Öffentlichkeiten, in dieser Fragmentierung von Öffentlichkeiten, spiegelt sich auch eine Aufteilung und Fragmentierung von unserem Ich, von uns als Subjekt. Wir sind heute nicht mehr allein das konsistente Ich mit einer festen Biografie, einer festen Berufstätigkeit und, sondern wir sind aufgespalten in unterschiedliche Wünsche, Neigungen, Vorlieben, Interessen und auch unterschiedlichen Berufspraxen. Das ist so ein Ideal gewesen von Medientheoretikern, die da sagten, das ist eigentlich die Widerspiegelung unserer Subjekttheorie, wie sie dann in der Nachfolge der Psychoanalyse von Freud gang und gäbe wurde. Ich will aber nur daran erinnern, dass diese aufgespalteten Ichs, die sich da und dort bedienen, alle über eine IP-Adresse verfügen. Das heißt, sie sind über die IP-Adresse wieder Subjekt, das identifizierbar ist. Zehntens, lineares Fernsehen, und das wird manche überraschen, gewinnt neue Attraktion. Warum? Gerade weil ich mich nicht selbst permanent programmieren möchte. Das heißt, gerade ein klug gebautes Programm in der Abfolge von Sendungen ist eine Attraktion, weil es mich davon entlastet, jetzt zu überlegen, was soll ich denn jetzt schon wieder gucken. Ich weiß nicht, ob es Ihnen so geht. Mir geht es des Öfteren so, gerade bei jetzt dem sehr guten Spielfilmangebot auf Arte, dass Arte einen Spielfilm zeigt wie ein Film von Claude Sauté. Und da dachte ich, die wollte ich immer schon mal wieder sehen. Pese nach hinten und hole mir die DVD, weil ich die französisch mit deutschen Untertiteln habe, was Arte als deutsch-französischer Sender übrigens nicht anbietet. Klassische medienpolitische Idiotie. Das heißt, ganz gemein, privatwirtschaftliche Unternehmen, bei ProSieben läuft ein Film, den sie auf Blu-ray haben. Sie pesen nach hinten, holen den raus, legen den ein und sparen dann dreiviertel Stunde Lebenszeit, die nämlich dort mit Werbung gefüllt wird. All das sind kleine Kindereien, aber sie zeigt, dass die Programmierung, das heißt die Initiierung einer Idee, etwas zu gucken, etwas ist, was nicht nur aus Ihnen und Ihren Überlegungen, was mache ich denn heute Abend, erfolgt, sondern durch Anregungen, durch Konfrontation, aber auch durch Irritation. Elftens, lineares Fernsehen kann deshalb auch unter anderem durch Internetforen, durch Twitter und Facebook gewinnen. Wenn es aber, das ist entscheidend, dabei auf die selbstgebildeten Formen, die es dort gibt, reagiert und nicht ihrerseits versucht, gleichsam in die hinein zu regieren. Anbietereien wie das Logo der Tagesschau, das jetzt sogar ganz zum Schluss so massiv in der neu formierten Tagesschau präsent ist, das ist das Design einer App. Das muss ich vorstellen, die etablierteste Nachrichtensendung in Deutschland, die eine gesamte Gesellschaft auf eine neue Nullzeit 20 Uhr geeicht hat, muss, so scheint es sich im Design, gleichsam bei einer neuen Errungenschaft der Firma Apple prostituieren. Oder noch absurder, bei der Wahl des Papstes vor anderthalb Jahren hat das ZDF Twitter-Nachrichten als Laufband durchgejagt, wo dann Prominente twitterten, dass gerade der Papst gewählt worden sei, was man in diesem Programm live hatte sehen können. Zwölftens, ich glaube, es steht dringend an, das ist eine Aufgabenbeschreibung, also eine Hoffnung, die ich formuliere und nicht eine schon realistische Prognose. Es steht an, neu zu formulieren, was öffentlich-rechtliche Sender ins Netz stellen. Es ist doch vollkommen absurd, dass ich als Leser des Spiegel im Spiegelarchiv online auf jede Ausgabe des Spiegel zurückgreifen kann. Übrigens auch auf die legendäre Ausgabe über Leo Kirch aus dem Jahr 1976, die dann die größte Gegendarstellung allerdings in der nächsten Ausgabe erbrachte, die also elektronisch nicht drangetackert wird, ja, wo man schon viele Wahrheiten lesen kann, die Kirch dementiert hat, die sich dann später dann doch wieder als Wahrheit entpuppt haben. Man müsste eigentlich die Gegendarstellung von Kirch heute gegendarstellen. Ähnliches gilt auch für die Zeit beispielsweise. Die öffentlich-rechtlichen Sender haben ihr Archiv als Gut des von Bundesbürgern über die Gebühren heute für die Haushaltsabgabe finanzierten Reichtums noch nicht entdeckt. Da gibt es natürlich rechtliche Fragen, inwieweit die Internetnutzung beispielsweise dann über die Rechte von Schauspielern und so weiter hinausgeht. Aber ich glaube, das ist regelbar. Warum gibt es so etwas nicht, wenn ein Ereignis stattfindet, dass man verwiesen wird auf einen historischen Bezug eines Filmes, was weiß ich, von 1958 oder 1962 oder 1967? Warum kann ich nicht in einem Archiv der Beiträge vom Monitor so blättern, wie ich das in einem Spiegelarchiv kann? Ich glaube, dass das nicht nur den öffentlich-rechtlichen Sendern und ihrer Legitimation gut täte, sondern auch der Gesamtgesellschaft, deren Geschichte zum Teil und mittlerweile zu einem wachsenden Teil in den Archiven dokumentiert ist. Das heißt, offensiv mit den Archiven umgehen, offensiv tatsächlich dann auch Pläne für Mediatheken zu veranstalten, anstatt sich in einem komplizierten Abwehrkampf mit den Zeitungsverlegern zu behaken, der zu dieser absurden 7-Tages-Regelung geführt hat. Die übrigens, da bin ich ganz sicher, ebenso fallen wird wie der unglaublich bürokratische 3-Stufen-Test zu ihrer Zulassung. Zweite, eher Wunsch als Prognose. Ich glaube, das, was bei den privaten Veranstaltern schon zu beobachten ist, wird auch öffentlich-rechtlich eines Tages geschehen müssen, nämlich die Abspaltung der Produktionstöchter, das heißt ein Ende der Vertikalgliederung des öffentlich-rechtlichen Fernsehens. Warum? Ich glaube, dass in der Großindustrie wenig an Zukunft entwickelt wird, sondern dass das eher tatsächlich in kleinen Einheiten geschieht. Die kleinen Einheiten können informell verbunden sein, aber nicht unbedingt strukturell. Und tatsächlich wissen wir, dass die ganzen Innovationen, von denen auch Netflix und andere profitieren, eben nicht Planungen sind, die beispielsweise der Unternehmensführung von Netflix entspringen, sondern sind Planungen von Autoren, von Produzenten, die beispielsweise Genre weiterentwickeln. 14. Punkt, all das, was ich hier als Zukunftsszenario skizziere, steht unter einem Vorbehalt. Wenn die Menschen eines Tages entdecken, wie viel Geld sie ausgeben, um all das, was altes und neues Fernsehen angeht, bezahlen zu müssen. Die Haushaltsabgabe, die Kabelgebühr, die Leitungsgebühren, die Abogebühren, die Einzelabrufgebühren, die Abschreibung auf die Geräte, von denen die Industrie will, dass wir sie alle 3 bis 4 Jahre neu errichten. Wenn die Menschen das mal auf einer Rechnung präsentiert bekämen und nicht aufgeteilt auf 27 verschiedene Rechnungssteller, dann würden sich vielleicht die Frage stellen, ist es das wirklich wert? Eine Frage, die sich derzeit, ich glaube, eine ganze Reihe von Zuschauern stellen, die vor der Frage stehen, wollen sie für die HD-Sichtung von privaten Fernsehprogrammen über Kabel und Satellit extra Geld bezahlen? Wer möchte explosiv oder die Scripted Reality-Formate auf RTL und Sat.1 wirklich in HD sehen? Eine skeptische Bilanz in der Summe, lineares Fernsehen bleibt attraktiv, wird aber altern. Für die Plattform heißt es, die Vervielfachung, die jetzt ins Haus steht, ist eine Chimäre. Es wird in kürzester Zeit dort ähnliche Duopolstrukturen geben, wie wir sie heute schon im privatwirtschaftlichen Fernsehen haben. Die Vervielfachung von Angeboten führt zur Fragmentierung von Öffentlichkeit. Aber immer wieder wird es gelingen, den Vollprogrammen dann doch Aufmerksamkeit durch Ereignisreproduktion, Live-Übertragung und Ereignisschaffung zu generieren. Ende des Fernsehens, 15. Punkt. Ja, aber für das gilt, was 1987 in einem Song gesagt wurde, der sich nach Aussage des Texters und Sängers einer Montage von Traum- und Zapping-Erfahrungen verdankt. This is the end of the world as we know it. And I feel fine. Der Zuschauer und sein Eigensinn bleiben nämlich stabil. Danke.
Das Ende des Fernsehens unter diesem Titel hat auf der Frühjahrstagung des VFM der Medienwissenschaftler und Publizist Dietrich Leder in Köln gesprochen, am 28. April 2014.
Die Radio Wissen. Hörsaal. Samstag und Sonntag von 18 bis 19 Uhr.